You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Ich würde, glaube ich, gerne mal noch den Sprung machen. Eigentlich haben wir jetzt vor allem über die, ich sage jetzt mal, Menschengruppen geredet. Wie sieht es eigentlich aus mit Projekten, die sich diversen Themen widmen, eigentlich in der Forschung oder in der Lehre oder in der Wissenschaft? Also es ist ja, gibt es da Themenbereiche, die Sie zum Beispiel abdecken, wo Sie sagen, das wurde mir die letzten Jahre wichtiger, da hinzuschauen, also ja, an dem Thema zu arbeiten, nicht nur am Thema, wer ist in meinem Team?
Okay.
Oder wer sind meine Studierenden?
Also es gibt eigentlich zwei Themen. Das eine ist, dass wir mit Studierenden gemeinsam in sogenannten Service-Learning-Seminaren Menschen mit Beeinträchtigungen und Studierende zusammenbringen und gemeinsam Projekte umsetzen. Unter anderem mit der SKD oder mit der Albrechtsburg in Meißen. Das war Suppe. Und Studierende dazu bringen, ihre Komfortzone zu verlassen. Das ist, glaube ich, das, was wir da versuchen. Das zweite ist, aber da schauen wir vielleicht schon ein bisschen zu weit weg, es sind alle Themen zum Postkolonialismus.
Ja.
Also zu der Frage, wie hat sich das weiße Europa die Welt angeeignet? Also mit welchen Legitimierungsstrategien funktioniert es über Jahrhunderte unter dem Banner des liberalen Kapitalismus? Und uns geht es ja gut damit, ja, aber dem Rest der Welt eben nicht. Und das kann man sich, glaube ich, schon in akademischer Lehre so anschauen. Das funktioniert.
Und wie, also ich weiß, es ist ein Riesenbereich, aber können Sie uns vielleicht noch zwei, drei Beispiele okay geben, wie Sie das machen? Ich meine,
ja, also
da muss man ja irgendwo mal anfangen, das stelle ja ich mir schon.
Naja, das ist nicht so ganz ohne. Also ja, wir schauen auf historische Texte, auf historische Corpora, die vor allen Dingen in deutscher Sprache berichten über zum Beispiel die Zustände in Südamerika und in der sogenannten Karibik, die Zustände auf Plantagen beschreiben, die Sklavenhandel beschreiben, den Umgang mit Menschen, die offensichtlich nicht weiß sind und aus der spanischen Tradition auch nicht dasselbe Blut haben wie wir. Und das ist teilweise erschreckend, wie schnell sich Menschen auch in der Darstellung an gewaltsame Handlungen, gewaltsames Leben und brutale Unterdrückung gewöhnen können und wie schnell man Angst entwickelt, auch aus den Texten heraus, in den Beschreibungen selbst, vor gegenseitiger Auslöschung. Oder gucken wir uns die Gründung der Vereinigten Staaten an. Ja, also es ist eines der demokratischen Systeme, das wir kennen, neben Frankreich. Und die Gründung der Vereinigten Staaten ist mit einer unglaublichen Ursprungsgewalt verbunden, die wir uns, glaube ich, heute in der Form, auch wenn wir jetzt gerade in Europa Krieg erleben, überhaupt nicht vorstellen können.
Also ich könnte auch noch zwei Beispiele aus meinem Forschungsbereich geben, eben der französischen Literatur- und Kulturwissenschaft. Da haben wir es eigentlich schon mit drin. Also ein Beispiel wäre, dass ich zum Beispiel zum 17. Jahrhundert gearbeitet habe. Das ist das sogenannte Siècle Classique, also das klassische Jahrhundert. Ein Jahrhundert früher als in Deutschland ist die Klassik in Frankreich im 17. Jahrhundert. Sie kennen wahrscheinlich fast alle Versailles und Ludwig den 14. Und wenn man sich dieses Jahrhundert anschaut, dann gibt es eben eine ganz große Bandbreite an Autorinnen, sogenannten Dames de Lettres. Also es gibt in Frankreich eigentlich seit dem 12. Jahrhundert weibliche Autoren, die überliefert sind. Und ich meine, das wäre jetzt einfach dieser Gender-Aspekt, dass man halt immer nicht nur die großen Klassiker wie Molière, Racine mit betrachtet, sondern dass man den Blick auch lenkt und dass man das auch in die Lehre mit reinbringt. Und wenn ich an das anknüpfe, was Alexander Lasch gesagt hat, auch Frankreich war eine Kolonialmacht, wird dem Land ja auch jetzt teilweise noch über seine militärischen Interventionen und was auch immer vorgeworfen. Und also da auch die sogenannte Frankophonie zu betrachten, das heißt das, was der französischsprachige Kulturraum ist und auch da eben dann Autoren und Autorinnen auf die Lehrpläne zu bringen, sich darüber auszutauschen und das aber halt nicht auch nur als so ein Nebenprodukt sozusagen der hohen französischen Kultur zu betrachten, sondern eben diese Eigenständigkeit zu bewerten und sich aber auch immer wieder dabei kritisch natürlich zu reflektieren, das, was wir hier in Europa lesen, sind halt letztendlich doch dann die Romane, Texte, Theaterstücke derjenigen, die irgendwie dann bei französischen Verlagen publiziert wurden. Also da letztendlich auch immer wieder die Distanz, die kritische Distanz herzustellen und sich halt dazu zu befragen, ja, welche Machtverhältnisse auch da letztendlich noch herrschen.
Vielleicht noch ein Satz dazu.
Aber nur einen.
Wissen Sie, wo die Ariane 6 gestartet ist? Also diese Sternstunde europäischer Weltraumtechnologie, Französisch-Guyana, also in Südamerika, einer der ehemaligen Kolonien Frankreichs, weil sie so schön nah am Äquator liegt.
Ich wollte Sie noch fragen, als ich Ihnen jetzt so zugehört habe, habe ich mich auch gefragt, wie schaffen wir es denn, ich weiß nicht, wie ich die Frage so ganz gut auf den Punkt formuliere, aber so auch mein Gefühl bei uns in der Lehre oder so, wenn es um Kunst geht, dass ich manchmal so denke, man sieht dann öfter, ich sage jetzt mal so, Seiten-Seiten-Seminare über diese und diese schwarze Künstlerin oder so. Also wie schafft man auch so diesen Shift, nicht nur so, übrigens immer am Donnerstagabend um 19 Uhr schauen wir uns dann noch spannende Frauen an. Ich kann es gar nicht viel schlauer aus. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, also ich glaube, man muss da einfach auch so eine Art wissenschaftliches Gender-Mainstreaming machen, indem es eine totale Selbstverständlichkeit wird. Also ich habe dann meine Seminare nicht explizit als Gender-Studies-Seminare ausgepreist, sondern das sind in Anführungszeichen ganz normale Literatur- oder kulturwissenschaftliche Seminare, und dann ist es aber eine Selbstverständlichkeit, dass man Gender-Aspekte reflektiert oder auch postkoloniale Aspekte reflektiert und dass man die entsprechenden Autoren und Autorinnen, also es ist so peinlich, das zu sagen, aber gleichberechtigt sozusagen auf die Seminarliste oder in die Bibliografie aufnimmt.
Ja, aber ich finde, das ist ja schon immer noch, also ist schon immer noch ein Thema. Oder wie erleben, ja. Ich glaube, mich hat eher interessiert, weil ich das Gefühl habe, so wie Sie erzählen, ist das was, was Ihnen am Herzen liegt, was Sie auch machen. War das schwierig, das auch so diese Änderung zu vollziehen zu der Zeit, wo Sie studiert und promoviert haben?
Ja, ich hatte das Glück zu studieren bei einer Französistin, also Romanistin, nicht nur Französistin, Margarete Zimmermann, die eine Frauenliteraturgeschichte geschrieben hat. Und die wirklich in der Zeit halt auch, es war für sie eine Selbstverständlichkeit, auch Autorinnen zu behandeln. Die hat es aber tatsächlich so gemacht, dass sie halt eine große Vorlesungsreihe gemacht hat über die sogenannten Dames des Lettres, also die Autorinnen vom Mittelalter bis in die Gegenwart, und da einfach wirklich Pionierarbeit auch geleistet hat. Es gibt natürlich viele andere, die das auch schon getan haben vor ihr. Aber das ist tatsächlich, sie war auch, also ich meine, wenn man dann nochmal Geschlechterverhältnisse anguckt, ja, Romanistik, Französisch, 90% weibliche Studierende in meiner Zeit. Dann im Mittelbau, also dann in der Qualifikationsphase, wenn es darum geht, Promotionen oder Habilitationen zu schreiben, 50-50, Mann, Frau. Und dann in der Professorenschaft seinerzeit war sie am gesamten Institut für Romanistik, das war damals in Berlin, ein sehr großes Institut, die einzige Professorin. Also dann war es vielleicht 90-10, ja, in die andere Richtung. Aber da hat sich ein bisschen was getan. Aber ich könnte mich auch noch als Professorin hier an der TU Dresden als Minderheit bezeichnen.
Ja.
Ja, könnten Sie noch.
Also wir haben jetzt, ich gucke mal zu Frau Dr. Bianchin vom Diversity Management, also ich glaube, wir haben jetzt 22,6, ist die richtige Zahl? 22,6% Professorinnen an der TU Dresden. Es gibt Bereiche wie in den Geisteswissenschaften, da ist es etwa 50-50, aber es gibt auch andere Bereiche, da haben wir nur 10% Frauen unter den Professuren. Da ist noch ein bisschen was zu tun.
Also wir haben Probleme Fotos.
Mit Fotos?
Also mit Fotos, oder wenn man versucht, man stellt ein Direktorium zusammen, ne? Und sagt, wir versuchen Diversität abzubilden. Können wir nicht die Kollegin XY fragen? Kollegin XY ist in 58 Instituten Direktorin, weil sie natürlich überall mit gebraucht wird, ja, in ihrer Funktion. Also es ist für uns, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung, auch für die Darstellung selbst unserer eigenen Identität.
Und warum ist das noch so? 23 finde ich schon krass.
Wir freuen uns darüber. Schon ein erheblicher Fortschritt seit, weiß ich nicht, 2017 oder so. Also wir haben ja immer Gleichstellungskonzepte, in denen diese Zielzahlen festgelegt werden. Und die werden auch dann schon bereichsspezifisch. Also es gibt dieses sogenannte Kaskadenmodell, wo man eben genau guckt, wie viele Frauen, wie viele Männer studieren, wie viele promovieren, wie viele habilitieren und wie viele wollen wir dann letztendlich in der Professur haben. Und es ist klar, man muss relativ früh ansetzen. Das fängt natürlich auch schon bei den Studierenden an. Es ist halt ein langwieriger Prozess, der allmählich vorangeht. Aber ich denke, dass das Rektorat zum Beispiel, wir sind genderparitätisch besetzt. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, so als Aushängeschild zumindest für die Fotos. Wobei wir natürlich
Ihnen
auch,
geht's nur darum,
wenn wir uns jetzt unter anderen Diversitätskriterien betrachten, sind wir natürlich auch nicht so divers, wie wir vielleicht sein könnten. Das bewegt auch was, also diese Role Models, ja, das Beispiel, sich vorstellen zu können. Also ich meine, als wir ins Rektorat gekommen sind, gab es keine einzige weibliche, keine Dekanin. Jetzt haben wir immerhin ein paar. Und das zeigt ja dann auch wieder anderen Frauen, ja, das geht.
Ich glaube, das wäre vor allem meine Frage gewesen. Was mir ist wie klar, oder als jemand, der selber an einer Institution ist, das dauert lange. Das sind einfach auch noch unsere Erbschaften, die irgendwie, das auch bei uns drüben war es bis vor kurzem sehr männlich geprägt. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 80% an der Fakultät 1.
Wow.
Aber genau. Das,
wir werben ein paar ab.
Ich weiß nicht, wie hilfreich wir wären bei Ihnen. Nein, aber genau, Role Models ist eins. Was ist noch?
Es braucht wirklich auch beinharte Regulierungen und Kontrollen. Anders kann man es leider nicht sagen. Also bei uns ist schon sehr wichtig, dass wir ein Team haben, aktiv. Also wir haben ein Berufungsteam, was wirklich auch guckt, unter Compliance und juristischen Gesichtspunkten, ob die, also das ist ja so und so wichtig, ja, dass wir da diese Regeltreue haben, die wird auch eigentlich fast überall gelebt, aber trotzdem auch darauf zu achten und auch zu vermitteln, dass das ein Ziel ist, was wir haben, was wir eben voranbringen wollen. Und also dann auch wirklich so ein Instrument wie die sogenannte aktive Rekrutierung, also dass halt wirklich geguckt wird. Es ist ja immer so dieses Argument, ja, es gibt keine Frauen. Ja, es gibt keine. Also es gibt keine qualifizierten Frauen. Frauen gibt es natürlich, ja, aber es gibt keine genau für diese Professur oder für diese Stelle qualifizierten Frauen. Und wenn man dann dazu auffordert und wirklich einfordert, ihr sucht jetzt mal nach denen, dann findet man die auch, weil die gibt es natürlich. Und dann kann man die auffordern und sagen, wir möchten gerne, dass ihr euch bewerbt. Ja, ihr seid hier willkommen mit eurer Bewerbung. Das ändert überhaupt nichts daran, dass das trotzdem ein transparentes und absolut sauberes, kompetitives Bewerbungsverfahren ist. Das möchte ich hier wirklich betonen. Aber man hat halt sozusagen einfach mal das Zeichen gesetzt, dass Frauen an dieser Institution auch erwünscht sind in Führungspositionen.
Und macht ihr das auch, das ist jetzt ja ein Diversitätsaspekt, Geschlechter, macht ihr das auch mit anderen Aspekten, also Herkunft, keine Ahnung, also es gibt ja noch so viele andere Punkte, wo ich auch das Gefühl habe, da sind wir auch erst am Anfang, wir sind auch noch sehr undivers, wir sind inzwischen relativ weiblich geprägt, aber da hört es dann auch schon gleich fast wieder auf.
Also wir machen das im weitesten Sinn mit dem Aspekt Internationalisierung. Aber darüber hinaus, also dann vielleicht schon bei der Studierendengewinnung, dass man da jetzt stärker darauf achtet, die sogenannten First-Generation-Studierenden stärker zu berücksichtigen und denen eben auch Angebote zu machen, Unterstützungsangebote, da eben auch barrierefrei oder diskriminierungsfrei zu sein oder Unterstützungsangebote zu machen. Aber es ist tatsächlich auf der Ebene jetzt sozusagen der Rekrutierung von Professorinnen oder Professuren, denke ich, da können wir noch was lernen, da können wir noch weitermachen.
Sagen Sie so dazu? Ganz alles stumm
perfekt,
geworden.
Alles nein, perfekt höre, in der ich, besten
ich
aller
höre,
Welt.
Ich höre zu, das, was ich ja gelernt habe, ist, dass ich nicht dazwischen fahre.
Und kein Mansplaining.
Einfach warte. Ja. Was ich dazu sage, ja, also das ist natürlich ein Elitendiskurs, den wir jetzt gerade führen. Ja, also Gewinnung von Professorinnen für Universitäten. Das sind eigene Gesetzlichkeiten, ja, die sowieso, also man singt vor und es gibt Auswahlkommissionen, das zieht sich ja alles jahrelang hin.
Naja, jahrelang nicht, nee.
Nee, sorry, nicht mehr. Nee.
Muss jetzt widersprechen.
Ja, ja. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass wir wirklich, dass es eine Herausforderung ist, dass wir auch große Studiengänge haben. Also wenn ich vorhin gesagt habe, man braucht für Inklusion und Diversität, braucht man sehr viel Zeit und sehr viele personelle Ressourcen. Es ist immer schön, Forderungen aufzustellen, das mache ich hiermit mal. Wir bräuchten dafür, und das sieht man in allen Bereichen, auch der Hochbegabtenförderung zum Beispiel, die auch eine Art von Inklusion erfordert, dass man vor allen Dingen personelle Ressourcen und Zeit braucht, um zum Beispiel selbstgesteuertes oder selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen oder angeleitetes Lernen. Und wenn ich eine Barriere identifiziere, brauche ich irgendeine Möglichkeit, darauf adäquat zu reagieren. Und das würde ich mir wünschen, dass man dann zum Beispiel auch über Möglichkeiten verfügt, die kurzfristig sich einsetzen lassen, also personelle Ressourcen vor allen Dingen und finanzielle.
Ich finde das einen wichtigen Punkt, den Sie einbringen. Das ist ja eben, es braucht Ressourcen, es ist Arbeit. Es ist auch unbequem.
Ja.
Mich hat in letzter Zeit vor allem auch so ein bisschen die Frage beschäftigt, wie leben wir Diversität? Also sagen wir mal, wir machen Schritte, wie halten wir Raum dafür, dass wir inzwischen in Gruppen sind, die gar nicht mehr nur noch eine Meinung haben, sondern vielleicht sogar komplett entgegengesetzte Meinungen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt uns auch einfach noch so ein bisschen Wissen. Oder ich, als Beispiel, ich hatte letztes Jahr eine pakistanische Stipendiatin, auch ein paar Jahre älter als ich, eine erfahrene Filmemacherin, und das hat ständig geknallt zwischen ihr und mir. Und sie würde lachen, wenn sie hier säße, weil wir darüber auch sehr viel lachen konnten. Aber das war unfassbar, wie viel Energie und Kraft das auch mich oder uns gekostet hat, weil das hat einfach jeden Tag 300 Missverständnisse gegeben. Und das sehen wir ja auch immer. Also manchmal ist es witzig, aber wir sehen das ja auch an Unidiskursen in verschiedenen Themenbereichen, die dann total explosiv auch werden können. Also wie bauen wir so eine Resilienz auch auf, ein Wissen, dass wir auch darauf vertrauen können, dass es ein guter Raum ist und nicht nur mühsam und schwierig.
Das, was man, glaube ich, sagen muss, ist, dass es möglich sein muss, bestimmte Dinge zu sagen und zu tun. Also, dass man dafür eine Offenheit braucht, um bestimmte Dinge umzusetzen. Das nächste, partizipative Prozesse brauchen Zeit und partizipative Prozesse müssen irgendwann mal abgeschlossen werden. Also irgendwann muss irgendwer entscheiden. Das, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass man, wenn man das nicht tut, also wenn man den Meinungsfindungsprozess 27 Jahre offen hält, damit man jeden und jede gehört hat, läuft so ein demokratisches System, wie wir es hier haben, sich irgendwann tot. Und das Vertrauen in bestimmte Institutionen, auch Entscheidungen zu treffen, ja, ohne alle gehört zu haben, das sind wir im Moment gerade dabei, das zu verlieren. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und die Möglichkeiten, um die ganzen Dinge wieder, um die Dinge zu öffnen, also um zu zeigen, wir wollen eigentlich das Gute, ist, dass wir uns bemühen sollten, das Gute zu zeigen. Also nicht permanent auf die Probleme zu schauen und zu schauen, könnte es möglichst bald regnen, regnet es waagerecht, ja, bei -3 Grad, dann wird es Schnee, sondern dass man eben sagt, okay, im Moment scheint die Sonne und lass es uns probieren, positiv zu sehen. Also was gewinnen wir und wie können wir sowas schnell zum Abschluss bringen? Und dieses Vertrauen aufeinander und auf eine gemeinsame Meinungsfindung, die scheinen uns zu fehlen, auch durch die Kommunikation in Blasen und Bubbles. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die wir da haben.
Ich möchte da partiell widersprechen, aber vielleicht auch nur partiell. Also ich halte die partizipativen Prozesse für extrem wichtig. Ich habe dich aber auch so verstanden, dass du das auch siehst. Du hast nur gesagt, irgendwann müssen sie beendet werden. Das ist klar, aber ich glaube schon, je mehr Leute wir hören in einem Prozess und je mehr Meinungen dann auch vertreten werden und wenn man dann zu einem guten Kompromiss findet, dann hat man auch praktisch den Rückhalt für die Entscheidung, die getroffen worden ist. Also das halte ich für extrem wichtig. Ja. Ja, weil wenn ich sozusagen dann, okay, ich könnte jetzt als Prorektorin, ja, ich bin im Leitungsgremium, ich könnte entscheiden. Aber wenn ich entscheide, also ich nehme jetzt wieder mein banales Beispiel der genderinklusiven Sprache, da haben wir wirklich dann nochmal 2, 3 Schleifen mehr gezogen, weil wir eben gesehen haben, da gibt's Widerstand. Da gibt's Leute, die sagen, Mensch, ihr seid die Sprachpolizei und was wollt ihr denn? Und uns hat man schon mal vorgeschrieben, wie wir zu sprechen haben. Und dann einfach zu verdeutlichen, was tatsächlich das Anliegen ist und auch in die Diskussion zu gehen und dann auch einen Kompromiss zu finden, indem wir dann gesagt haben, okay, der Kompromiss ist, also erstmal zu sagen, ich schreibe so und so niemandem vor, wie er zu sprechen oder zu reden hat. Freiheit von Forschung und Lehre bleibt natürlich selbstverständlich immer gewahrt. Und wir werden jetzt auf der zentralen Ebene, also jetzt für unsere Webseiten und Verlautbarung und so weiter, das eben mit diesem Doppelpunkt und mit dieser genderinklusiven Sprache verwenden. Aber in den Instituten, Fakultäten, der einzelne Prof, die einzelne Professorin, die reden natürlich weiterhin, wie sie wollen. Das könnte ich mir auch gar nicht anmaßen, denen irgendwas vorzuschreiben. Aber diese Akzeptanz herzustellen über den Austausch, und das halte ich für extrem wichtig, weil das war ja auch so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein bisschen Ihre Ausgangsfrage, wie gehen wir mit diesen gegensätzlichen Positionen um? Also da auch, dass wir hier sitzen und dass vielleicht auch ein paar Leute stehen geblieben sind und jetzt vielleicht auch gleich mitreden wollen, das ist genau so ein Versuch, dass man halt diesen so stark zu fühlenden, diese Gegensatzpositionen, die anscheinend überhaupt nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen können, also wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir uns zuhören und dass wir uns miteinander austauschen. Und ich glaube, das Zuhören ist vielleicht noch wichtiger als das eigene Reden. Aber gut, wir reden jetzt hier die ganze Zeit. Ist ein bisschen widersprüchlich.
Mich würde noch interessieren, und dann würde es mich extrem interessieren, was Sie auch dazu denken, ist so, Sie haben das beide schon, glaube ich, ein bisschen so angeditscht, aber die Frage danach, wie bestellen wir das Land, wie bereiten wir einen guten Boden vor, damit wir das auch aushalten können? Also damit, wenn es dann mal knallt, hilft es uns, wie Protokolle zu erarbeiten? Also so, was sind so Ihre Erfahrungen? Und weil oft ist es ja nicht nur einfach gegensätzliche Meinungen, sondern dass so in 5 Richtungen gezogen wird. Das ist so das, was ich denke, wo ich nicht mal so denke, es ist eine Person sagt das und die andere das und man knallt, sondern es geht so, ich fühle mich manchmal wie so in einem Stern und in 5 Richtungen wird so gezogen und ich weiß dann, also so, und merke auch, ich habe dann die Skills auch noch nicht, irgendwie das dann schlau zu handhaben, um auch sensitive Intelligenz zu haben oder irgendwie so. Haben Sie da eine Idee, also wie können unsere Institutionen auch ein Ort sein, wo so Krisen auf die Themen zum Beispiel besprochen, verhandelt werden, in einer Abendveranstaltung auch mal über was geredet werden kann, was nicht gerade rund läuft im Moment in der Gesellschaft. Mir ist das enorm wichtig, dass das in meinem zum Beispiel Klassenzimmer geht.
Und also wir haben gerade deshalb das Format Universitätsforum geschaffen, weil wir halt auch gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir innerhalb der Universität, die ja eigentlich schon durch kritisches Denken, durch Dialog, wir haben jetzt gerade gesagt, wie sehr Diversität Forschung, Innovation, Lehre und so weiter befördert, also dass wir innerhalb der Universität vielleicht noch nicht mal über kontroverse Themen ins Gespräch kommen können. Und das war genau dieses Format, da treffen wir uns, es ist offen für alle und da werden dann halt Themen wie, also da haben wir zum Beispiel auch diese gender-inklusive Sprache diskutiert, wir haben aber auch die Frage nach Treibhausgasneutralität und Positionierung der TU Dresden diskutiert, wir haben die Frage Machtmissbrauch diskutiert und andere. Und das ist eigentlich die Idee, dass wir halt da zusammenkommen und dass wir zumindest innerhalb der Universität unterschiedliche Meinungen aushalten. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht davon verabschieden, dass wir dann auseinandergehen und irgendwann alle dieselbe Meinung haben. Das muss ja gar nicht sein. Deswegen meine ich so dieses Zuhören und erstmal den anderen achten und wertschätzen und eben hören, was der oder diejenige zu sagen hat. Und das aber dann mit Respekt. Und ich meine, die einzige Prämisse, die ich da, glaube ich, setzen würde, wäre, nee, es ist so dieses alte, also sozusagen, meine Freiheit endet da, wo ich die Freiheit des anderen sozusagen verletze. Und das würde ich jetzt hier meinen, dass man halt darauf achtet, dass man nicht sagt, okay, das ist Meinungsfreiheit, wenn es denn eigentlich Diskriminierung ist. Ja, also das hat aber für mich auch wieder was mit Achtung und Wertschätzung und Respekt vor dem anderen zu tun. Und da sind wir halt bei, ja, vielleicht auch einer Sensibilität für den anderen. Und da sind wir bei unserem Anfangsthema Diversität und Antidiskriminierung. Aber solange ich das nicht tue, finde ich, müssen wir auch einfach mal die Meinungen der anderen aushalten.
Eben den Punkt haben Sie ja auch schon gebracht, wir müssen ja auch noch reden können mit einer.
Also ich würde es noch auf einen anderen, noch eine andere Formel bringen, und zwar die goldene Regel, dass du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
Ist ja so ähnlich.
Und das ist ein sehr, sehr altes Prinzip, das man, glaube ich, in allen Diskussionen beherzigen sollte. Das geht bei Adressierung los, geht bei Ausnutzung von Machtstrukturen weiter. Aber wo man das ganz gut gesehen hat, und es tut mir leid, dass ich das jetzt noch aufgreife, ist die Diskussion um die Hochschulbesetzungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung in Nahost. Und hier würde ich tatsächlich Roswitha sehr gerne recht geben und sagen, wir sollten auch lernen, an einer bestimmten Position nichts zu sagen. Also das heißt, uns nicht zu äußern über eine Situation, von der wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass wir uns dazu eine Meinung bilden können. Aber ich für meinen Teil habe nicht 70 Jahre Bürgerkrieg in Israel und Gaza erlebt. Ich weiß nicht, wie das in meiner Familie wäre. Und ich maße mir zum Beispiel kein Urteil darüber an, was dort gerade vor sich geht. Und ich halte es für eine sehr schwierige Situation, wenn jeder und jede sich berufen fühlt, zu jedem und jedem Thema eine Haltung zu entwickeln. Also wir sollten uns, glaube ich, auch Räume gönnen, in denen Menschen sagen, dazu habe ich schlicht im Moment keine Haltung. Und dass das in Ordnung sein muss. Das sollten wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch üben. Also einfach mal auch den Mund zu halten, wenn wir selber keine Haltung oder keine Position, keine Meinung entwickeln können.
Also ich glaube, die einzige Haltung, die wir dann entwickeln müssen, die geht halt genau in diese Richtung, dass ich mir halt überlegen muss, in welchem Kontext oder in welchem Setting kann ich so etwas ermöglichen. Und ich meine, eine Grundprämisse wäre dann zum Beispiel, die Sicherheit aller Studierenden und aller Forschenden ist gewährleistet.
Richtig.
Ja, es gibt eben keine Angriffe, es fühlt sich keiner bedroht. Das wären dann Dinge, wo man vielleicht das dann zulassen kann.
Genau.
Ja, weil ich wollte auch sagen, nur weil Sie sagen, Sie haben keine Haltung, müssen Sie ja trotzdem respektieren, dass andere eine Haltung haben. Vielleicht sogar eine starke Haltung, oder?
Ja, also ich habe ja nur von mir gesprochen.
Eben die Frage ist ja, wie halten wir dann die Haltungen aus? Also wie,
dort, wo wir die Freiheit des anderen verletzen, muss hier in unserer Republik in Mitteleuropa Schluss sein. Also das ist tatsächlich das Entscheidende. Also dort, wo das Grundgesetz berührt wird, die Würde des Menschen angefasst wird, ich glaube, da müssen wir als demokratische Gesellschaft eine Grenze ziehen.
Sind wir bei einem schwierigen Thema gelandet?
Vielleicht will ja das Publikum einsteigen.
Aber es ist keine leichte Frage. Ja,
ja, ja, nein, weil ich wollte jetzt auch nicht ewig aussehen, aber ich glaube, dass es gerade halt ein gutes Beispiel ist, weil ja einfach die können auch nicht einfach sagen, an das Grundgesetz. Also ich glaube, es ist so komplex, dass man es so oder so empfindet, eben je nachdem, mit welcher Haltung man da dran tritt. Und darum hat es ja auch so geknallt. Es ist einfach sehr komplex. Und die Frage ist ja eigentlich am Ende, wie gehen wir mit Komplexität um?
Ja.
Und ich habe das Gefühl, da sind wir gerade noch nicht so gut trainiert. Also Sie vielleicht nicht. Oder wenn ich so auch dann die mediale Reaktion auf diese Sachen beobachte. Also das wird ja dann auch befeuert, dass es in die eine oder in die andere Richtung getrieben wird.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain. Und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.